Guten Morgen auch von meiner Seite. Oder je nachdem, wenn du schaust, guten Mittag oder guten Abend. Es ist eigentlich noch ein Privileg, dürfen Livestream-Prediger sein. Ich habe mich einmal sehr gefreut, um auch heute wieder zu predigen. Und sowieso das Osterfest. Jesus ist schon verstanden. Der schönste Tag der Christenheit, das grösste Ereignis, das wir miteinander feiern können, wo wir Hoffnung danken können, wo voller Leben und voller Energie ist. Also ich muss sagen, es ist mein Lieblingstag, den ich predige. Der Ostersonntag, der Auferstehungstag. So etwas Geniales. Und ich freue mich sehr auf die Zeit, die wir miteinander haben, weil Jesus ist auferstanden. Das bedeutet, er ist lebendig. Er ist jetzt da. Bei uns in dem Saal, wo wir den Livestream produzieren. Aber er ist auch lebendig jetzt da, bei dir zu Hause. In der Stube, in der Küche, dort, wo du bist. Weil der auferstandene Jesus, er will uns begegnen. Und gerade im Johannesevangelium, mit dem Text, wo wir heute auch eintauchen miteinander, ist das so bewegend, wie das geschildert wird. Die allererste Begegnung, wo ein Mensch mit dem auferstandenen Jesus gehabt hat, an dieser Stelle, an dem Ort, ganz auf eine eindrückliche und persönliche Art und Weise. Und das ist auch mein Wunsch für dich, dass du persönlich am auferstandenen, lebendigen Jesus kannst begegnen, dort, wo du jetzt bist, heute, an dem Ostersonntag. Darum lass uns miteinander beten und unser Herz auftun, dass Jesus uns begegnen kann. Es braucht dazu nicht besondere Heiligkeit, besondere Religiosität oder Kirchenzugehörigkeit oder irgendetwas, sondern es braucht ein hoffes Herz. Und wir, die sagen, ja, Jesus, begegne mir. Lass uns beten miteinander. Jesus, du bist auferstanden und du bist lebendig. Und wir sehen dich nicht, aber du bist da. Da, wo wir jetzt sind. Und danke, Jesus, dass du uns heute an dem Ort, wo wir sind, willst begegnen. Und wir bitten dich, Jesus Christus, schenk mir ein offenes Herz für das, was du mir heute willst segnen, für das, was du mir heute willst zeigen von dir. Für die Offenbarung, die du mir willst geben, für die Begegnung mit dir, die du willst schenken. Danke, Vater im Himmel, dass du das möglichst machst, dass wir so miteinander verbunden sein dürfen. Und danke, Heiliger Geist, bist du jetzt kraftvoll da am Wirken. Amen. Ja, die Geschichte von der Maria von Magdala, wo Jesus begegnet, sehr eindrücklich. Wir haben vorher in den Text reinhören und es ist mir auf dem Herzen, dass wir da so richtig in die Geschichte eintauchen können, dass wir der Maria heute über die Schulter schauen können und quasi nicht nur Livestream erleben, jetzt heute aus der Gegenwart, sondern auch live zurückschauen. 2000 Jahre circa führen schauen, ins Altertum rein und bei der Maria mal über den Rücken schauen. Hey, wie hat sie das erlebt? Wie ist das dort zu und her gegangen? Wie hat sie sich gefühlt? Wie ist ihr da dabei gegangen? Die Maria von Magdala war eine Frau, die hat Jesus gekannt. Es ist nicht Maria, die Mutter von Jesus, sondern wir lesen von ihr, dass sie von Dämonen besessen war, dass sie gefangen war, gefesselt war, aber Jesus hat sie befreit. Es ist also eine Frau, die erlebt hat, was es bedeutet, wenn Jesus frei macht von Fesseln, von Gefangenschaft. Und die Maria, wir lesen, sie ist nachher Jesus nachgefolgt. Sie ist nachher mit Jesus unterwegs. Sie hat gesagt, Jesus, ich gehe auf den Weg, den du auch gehst. Ich gehe mit dir mit. Ich will mein Leben auf dich ausrichten, an dir orientieren. Sie hat richtig wieder Hoffnung geschöpft in ihrem Leben. Sie hat ein neues Fundament bekommen und ihr ganzes Lebenshaus hat wieder funktioniert. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns die Situation mal so richtig vor Augen führen. Wir lesen nämlich auch, wie die gleiche Maria am Karfreitag unter dem Kreuz gestanden ist und aufgeschaut hat. Und der Mann, der sie die Hoffnung, ihre ganze Hoffnung darauf gesetzt hat, gesehen hat, wie sie gemartert, gefoltert wird und am Schluss gestorben ist. Stell dir mal die Situation vor, jetzt steht ihr da unter dem Kreuz und alles ist einfach weg wie ein Moment. Die ganze Hoffnung, all die neuen Perspektiven, eigentlich der ganze Lebenssinn, die ganze Lebensorientierung. Wie würdest du reagieren in so einer Situation? Für sie war das die grösste Krise, die sie jemals erlebt hat. Auch für die anderen Jünger, wo sie gesehen haben, hey, ihre Hoffnung, die sie haben, ist gestorben. Jesus hat ihnen zwar davon erzählt, aber sie haben es ja noch nicht wirklich verstanden. Und dann, nach dem Sabbat, nach dem Passafest, wo sie extra nicht mit den Toten haben wollen, Berührung kommen, um sich nicht zu verunreinigen, sind sie am frühen Morgen, am ersten Tag der Woche, zum Grab gegangen. Wir lesen verschiedene Frauen, die Maria wird da dabei gewesen sein, und dann kommen die zum Grab und wollen wenigstens noch das machen, was man macht in so einer Krise rein. Das, was man einfach kennt, was man für normal haltet, wo man sich irgendwie noch daran gewöhnt ist und sich wohlfühlt so im Ablauf. Sie wollen den Leichnam einbalsamieren, so wie man das damals gemacht hat. Und dann kommen die zu dem Grab. Und jetzt stell dir mal diese Irritation vor. Der Stein ist weg und das Grab ist leer. Ja, es kommt da schon ein bisschen von dieser Auferstehungshoffnung vor. Das Grab ist leer. Aber für Maria in dem Moment muss das ein riesen Schrecken gewesen sein. Hey, was ist denn da los? Jetzt wollte ich trauern. Jetzt wollte ich wenigstens noch Jesus einbalsamieren. Und jetzt ist er weg. Was soll das Ganze? Vielleicht völlig verwirrt, irritiert. Wir lesen, wie sie sofort zu den Jüngern gerannt ist und gesagt hat, hey, komm zum Grab. Wir haben vorhin gelesen, wie sie zum Grab gestürmt sind. Der Johannes, der Jünger, der Jesus lieb gehabt hat, und der Petrus, wie sie da hingerannt sind. Fast noch das Wettrennen gemacht haben, aber auch sie haben keine Antwort gehabt. Sie haben der Maria auch nicht können helfen. Was da los ist, was da vor sich geht. Sie sind wieder weggegangen. Die anderen Frauen sind unterdessen wahrscheinlich auch weg gewesen. Und Maria steht da allein vor dem leeren Grab. Und dann lesen wir, wie sie dem Jesus begegnet. Eine sehr tiefe und bewegende Geschichte, wo er persönlich zu mir und zu dir heute redet. Und du magst jetzt vielleicht denken, ja gut, der Jesus ist auferstanden. Okay, das tönt ja so gut und wird da noch schön geschildert in den Evangelien, in der Bibel, aber kann das überhaupt sein? Kann das überhaupt wahr sein? Ich gehe schnell eine Zeitschrift holen. Viertelstunde.ch. Das ist noch interessant, da hat es also eine Umfrage, da haben wir eine Umfrage gemacht in der Schweizer Bevölkerung, wie viele Leute eigentlich an die Auferstehung glauben. Und es ist herausgekommen, dass im Jahr 2020 26% der Schweizer Bevölkerung glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Finde ich schön und hoffnungsvoll. Hey, fast ein Drittel von allen Leuten, die du heute begegnest irgendwo an dem Ostersonntag, wenn du mit genug Sicherheitsabstand gehst, ein Spaziergängli machen oder wenn du aus dem Fenster schaust, die glauben daran, Jesus ist wirklich auferstanden. Das heisst aber gleichzeitig auch, dass 74% von der Schweizer Bevölkerung nicht wirklich glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und irgendwie kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, dass ein Toter wieder lebendig wird. Come on, kann man das überhaupt glauben? Ist das nicht einfach eine schöne Geschichte, die man aufgeschrieben hat, die sich irgendwie zu einer Legende gebildet hat, vielleicht zu einer Mythologie? Und vielleicht gibt es auch einige, die jetzt denken, ja, ich frage mich manchmal auch, kann das wirklich sein? Kann das wirklich passieren? Hey, ihr Christen, glaubt ihr nicht irgendwie etwas völlig Unlogisches? Das geht doch gar nicht, völlig irrational. Und ich habe mir auch die Frage auch schon gestellt. Und es ist so interessant, was es alles für verschiedene Indizien gibt, wo die Glaubwürdigkeit der Auferstehung von Jesus untermauern und bestätigen. Es lohnt sich, dass man sich das mal überlegt und sich damit auseinandersetzt. Also ich würde sagen, die 26%, die glauben, dass Jesus auferstanden ist, jeder von denen weiß absolut, es ist etwas Irrationales, es ist nicht etwas Logisches. Jeder weiß, dass es biologisch unmöglich ist, dass ein Toter wieder lebendig wird. Das ist etwas, das nicht geht. Sondern es ist eine Frage vom Glauben. Glaube ich, dass Gott übernatürlich in die Weltgeschehen eingreift und dass er den Tod besiegen kann? Er, der der Schöpfer ist vom Leben, vom Universum. Es ist eine Glaubensfrage in dem Moment, wo ich muss sagen, hey, für mich absolut logisch, biologisch unmöglich, dass Leben plötzlich wieder lebendig wird, wenn einer gestorben ist. Auferstehung, das geht nicht. Darum, es muss ein Wunder von Gott gewesen sein. Und an das glaube ich, dass Gott Wunder tut, dass Gott Kraft hat über Leben und dass Gott Jesus von den Toten tut auferwecken, weil Jesus selber ist ja Gott gewesen. Man könnte sich aber auch fragen, ja, ist denn das nicht einfach konstruiert? Das ist ganz interessant, schon ganz früh hat es verschiedene Theorien gegeben. Ja, die Jünger, die haben ja geahnt, dass Jesus müsste auferstehen, dass etwas passiert. Vielleicht haben sie den einfach aus dem Grab rausgeholt und irgendwo anders versteckt. Und dann allen Leuten erzählt, hey, er ist im Fall lebendig geworden. Andere Theorien, so Skitod-Version gibt es, die sagt, hey, Jesus ist am Kreuz gar nicht wirklich gestorben. Wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie so eine Kreuzigung vor sich gegangen ist, dann ist das echt fast unmöglich zum Nachvollziehen. Aber die sagen, hey, der Jesus, der ist doch gar nicht wirklich tot gewesen. Man hat nur gedacht, der ist tot gewesen und hat dann ins Grab gelegt. Und irgendwann im Laufe der Zeit wird er halt aufgestanden und wieder rausgegangen sein oder was auch immer. Gibt es verschiedene Wissenschaftler, die sagen, das ist eine Theorie, die könnte noch so gewesen sein. Es ist aber ganz spannend, wenn man mitverfolgt und für mich eines der wichtigsten Argumente, dass die Auferstehung wirklich so passiert ist. Wenn man mitverfolgt, wie die Jünger auf das Ganze reagiert haben, was passiert ist, die Bewegung, die das ausgelöst hat. Für mich so etwas Faszinierendes. Und wenn man das nachverfolgt, das können wir ja bis heute nachverfolgen, 2000 Jahre später, so eine richtig dynamische Bewegung, die losgegangen ist, von Menschen, die sagen, hey, ich habe den Jesus erlebt. Ich bin dem Jesus begegnet. Ich vertraue ihm. Ich setze mein Leben ganz auf die Karte und sage, hey Jesus, ich folge dir nach. Und bis heute gibt es Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die das spüren und erleben und sagen, ja, da ist ein Glauben entstanden und ein Fundament, das gekommen ist in mein Leben, das ist natürlich nicht erklärbar. Da ist Gott wunderbar am Wirken und der Auferstehungs-Jesus, den erlebe ich heute. So eine dynamische Bewegung, ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist nicht vorstellbar, dass so etwas kann losgehen aufgrund von einer konstruierten Geschichte, vielleicht sogar von einer Lüge. Und dann noch viel deutlicher, viele Jünger sind als Märtyrer gestorben. Die haben sogar ihr Leben gelassen für die ganze Geschichte, für die ganze Bewegung, für die neue Gemeinde, die entstanden ist, für den Jesus. Und ich muss schon ehrlich sagen, wenn ich irgendeine Geschichte erfinden würde, ja gut, wenn sie Erfolg hätte, wäre es ja schön, aber für die dann mein Leben herzugeben, mich hinrichten zu lassen, nein, das würde ich nicht machen. Glaubst du auch nicht? Also es kann ja nur sein, dass sie dem lebendigen Jesus wirklich begegnet sind. Und auch wenn wir die Geschichte heute eintauchen, es gibt so viele klare Indizien, die sagen, hey, so wie das da geschildert wird, so authentisch, wie es überliefert ist. Übrigens, das Neue Testament, das ja auch von dieser Auferstehung berichtet, das ist aus dem Altertum die mit Abstand am genauesten, am zuverlässigsten und am besten überlieferte Quelle, die man heutzutage überhaupt hat, aus dem Altertum. Es gibt keine andere Quelle, die so viele so frühe Abschriften und Kopien gibt, die so genau übereinstimmen miteinander. Also auch die Zuverlässigkeit von dieser Quelle, das ist etwas, was mich absolut überzeugt. Und jetzt tauchen wir in die Geschichte ein und sehen da die interessante Begegnung. Also wenn der Johannes die Geschichte erfunden hätte und konstruiert hätte, liebe Leute, ich glaube, der hätte sich etwas anders geschildert. Der wäre da reingefahren wahrscheinlich mit gewaltigen Erscheinungen und alle Leute wären dort gewesen als Zeugen. Übrigens auch ein ganz gutes Argument. Wieso ist die erste Augenzeugin von der Auferstehung von Jesus eine Frau? Ich finde das etwas sehr Schönes. Aber in der damaligen Zeit sind als Zeugen nur Männer, 2 bis 3 Männer vor dem Gericht gültig gewesen. Und sonst hat eine Aussage nicht als zuverlässig gegolten. Also, wenn der Johannes das schlau konstruiert hätte, dann hätte er mindestens 2 oder 3 Männer genommen, die die Auferstehung bezeugt hätten, dass sie auch juristisch völlig verhebt. Aber der Johannes schreibt von der Maria, wo Jesus begegnet, wo die erste Augenzeugin wird und bis heute für uns von dem Ereignis als Zeugin berichtet. Das kann nur sein, weil es einfach so passiert ist. Und Johannes beschreibt, wie das zu und her gegangen ist. Und wir wollen miteinander in den Text eintauchen. Die Maria, die dem Jesus begegnet. Wir lesen weiter bei den Versen, die wir vorher schon gehört haben, bei der Anmoderation. Wir lesen im Vers 11, wenn du deine Bibel vorgeholt hast, dann darfst du sie gerne aufschlagen und auch gerade mitlesen. Und wir wollen Maria wirklich mal über die Schulter schauen. Zurück zu dieser Situation, die Maria in der Krise und nicht einmal den Leichnam kann sie einbalsamieren. Was macht sie jetzt? Völlig irritiert, ohne Boden unter den Füßen. Und dann lesen wir da im Johannes 20, Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft. Also einfach die Situation einmal geschildert. Sie steht sie. Sie hat in das Grab hineingeschaut. Sie hat Tränen in den Augen gehabt. Sie hat brüllt. Sie ist nicht mehr rausgekommen. Sie war voll in der Krise hinein. Und dann hat sie ihn einbalsamieren und nicht mehr mal das hat sie können. Und der Stein ist weg, alles voller Fragen. Niemand hat ihr die Fragen beantworten. Nicht einmal die Jünger, der Petrus und Johannes, die mit ihr gekommen sind. Alles war offen, aber alles war verloren. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo es dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Wo du die Hoffnung verlierst. Wo dein Lebenshaus zusammenzukrachen scheint. Vielleicht jetzt aufgrund der Corona-Krise, dass du merkst, oh, ich bin plötzlich mega einsam. Was mache ich auch mit all meiner Zeit? Was soll ich machen? Mein Leben hat so keine Struktur mehr. Ich kann nicht mehr mal arbeiten gehen. Oder vielleicht genau das Gegenteil. Vielleicht hast du einen Beruf, der jetzt umso mehr gefordert ist. Und du fast keine Freizeit mehr hast. Oder wenn du im Gesundheitswesen arbeitest. Und du denkst, okay, jeden Tag könnte ich mich vielleicht auch anstecken, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die die Krankheit haben. Vielleicht auch Angst, die da ist. Wie geht es weiter? Oder wenn du in der Wirtschaft tätig bist und nicht weißt, wie du deinen Leuten den Lohn zahlen kannst im nächsten Monat. Oder nicht weißt, ob überhaupt wieder Arbeit reinkommt, wie das Ganze weitergeht. Das kann ja viel Verunsicherung auslösen. Aber ich möchte dich bitten, auch noch einen Schritt weiter zu denken. Einen Schritt weiter denken an andere Krisen, die möglich sind im Leben. Vielleicht bist du auf Stellensuche. Arbeitslos. Und du weißt nicht, wie du überhaupt etwas finden kannst. Vielleicht ist deine Krise, dass du auf deinen Partner wartest und sagst, hey Jesus, wieso schenkst du mir niemanden? Wieso schenkst du mir nicht meinen Traummann, meine Traumfrau? Vielleicht ist deine Krise eine Krankheit, eine andere Not im Leben, ein Verlust, den du hast müssen erleiden, Konflikte, die heide Familie, in der Partnerschaft, in der Ehe oder mit Leuten am Arbeitsplatz. Es gibt so vielfältige Arten von Krisen. Und ich möchte dich fragen, wo kannst du dich da mit der Maria identifizieren und stehst da mit weinenden Augen, mit Irritation, weißt nicht, was das Ganze soll. Und Maria geht, sie macht halt das, was sie kennt und steht da vor dem Grab. Aber dann geht ja die Geschichte weiter. Ich lese Vers 12 und Vers 13. Lies mit mir mit. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Boah, jetzt kommen die Engel in die Story rein. Die wissen sicher, was zu tun ist. Aber dann heisst es weiter, sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Also an der Stelle, wo ich die Geschichte gelesen habe, habe ich schon gedacht, also liebe Maria, jetzt sind da die Engel in weißen Kleidern, das heisst Engel in weiß, wörtlich. Das muss eine sehr gewaltige Erscheinung sein. Eine überraschende, eine übernatürliche. Und Maria, wieso sagst du nicht, hey Engel, komm, erklär es mir, was ist da los? Wieso sagt sie nicht so etwas? Sie ist so für ihr Problem fokussiert, dass sie einfach sagt, der Leichnam ist weg. Was soll ich auch noch machen? Ich hätte mir gewünscht, sie horcht so richtig auf und sagt, hey, jetzt kann eine Lösung kommen. Übrigens, ganz eine spannende Randnotiz. Es wird da sehr detailliert beschrieben, wo das die Engel gestanden sind. Und wenn die Maria ja alleine da war bei dem Grab, dann muss sie das nachher weiterverzählt haben. Den anderen Jüngern, denen, die das aufgeschrieben haben, schließlich am Johannes dann. Und wir können uns fragen, wieso hat Maria das überhaupt gewusst? Und es ist ganz interessant, im Johannesevangelium entdecken wir eigentlich nichts darüber, woher dass sie das gewusst hätte. Also, entweder müsste der Johannes das doch ein bisschen genauer beschrieben haben, oder der andere Schluss, der das zulässt, er hat einfach beschrieben, so wie es die Maria ihm geschildert hat, so wie sie es erzählt hat, so wie es wirklich zu und her gegangen ist, wie die Begebenheit war. Und es ist noch spannend, wenn man in die anderen Evangelien hineinschaut, Matthäus, Markus, Lukas, die Synoptiker, dann sehen wir dort, dass Maria dabei war, wo sie Jesus ins Grab gelegt haben. Also die Maria gesehen, wo dass sie den Jesus angelegt haben, den toten Leichnam. Und jetzt im Johannes einfach so eine kleine Randbemerkung, so wie ein bisschen nebenbei, übrigens sind die Engel da beim Kopf und bei den Füßen gestanden. Und dann geht die Story weiter. Für mich ein klares Zeichen von der Genauigkeit und von der Zuverlässigkeit, von der Überlieferung, auch von der Bibel bis heute, dass man wirklich auf sie vertrauen können und auf die Berichte, die sie hat. Einfach so kleine Details, wo man merkt, hey, das passt voll zusammen, das passt in das ganze Bild rein. Aber zurück zum Text, wo wir da gewesen sind. Also Maria ist jetzt da mit den Engeln im Gespräch. Und ihre grösste Sorge ist, wo ist der Leichnam? Sie ist so auf ihr Problem fokussiert, auf ihre Krise fokussiert, dass sie nur noch das sieht. Sie sieht ja die Engel gar nicht mehr richtig. Und sie sagt, hey, bring den Leichnam bitte zurück. Helfen mir irgendwie da dabei. Also helfen mir, dass mein Problem noch ein bisschen weitergeht. Dass ich mich das kann einbalsamieren und kann traurig sein und weiterbrüllen. Und dann im Vers 14 lassen wir weiter, wie das da weitergeht. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen. Boah, jetzt kommt Jesus, du Verstandene. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Okay. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm. Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Also Maria, jetzt steht da Jesus. Und sie erkennt ihn nicht und meint, es sei der Gärtner. Also von anderen ist er erkannt worden, der auferstandene Jesus. Manchmal auch nicht im ersten Moment. Aber nach einer Weile. Und wir können uns schon fragen, was ist los mit dieser Maria? Hat sie so verbrühlte Augen? Dass sie, oder schaut sie gar nicht richtig an? Oder ist sie so auf den Leichnam fokussiert? Egal was passiert, ob Engel kommen oder Jesus, sie will jetzt einfach den Leichnam wieder zurückhaben. Sie will ihn holen und irgendwie, weiß auch nicht, sie war schon alleine gewesen. Sie hat gedacht, vielleicht hilft ja der Gärtner ihr dabei, um den Leichnam dann da ins Grab hineinschleppen. Oder hat sie gar nicht getraut, wirklich aufzuschauen zu Jesus? Um ihn erkennen. Und ich finde das so spannend. Die Bibel berichtet da vom grössten Ereignis der Christenheit, wo am Schluss die ganze Weltgeschichte verändert und bewegt hat. Und es heisst einfach, er stand da. Und sie hat ihn nicht einmal erkannt. Ganz spannend, wie da berichtet wird. Nicht irgendwie von einem gewaltigen Ereignis, das gerade in dem Moment auf die ganze Welt ausgestrahlt hat, sondern von einer ganz nahen, persönlichen und intimen Begegnung auf der Beziehungsebene. Und das ist auch jetzt so. Bei dir, dort, wo du bist, Jesus begegnet da der Maria ganz nahe. Und ganz persönlich. Und Jesus wird auch dir begegnen, dort, wo du jetzt bist. Vielleicht geht es dir gleich wie der Maria. Du fokussierst dich so auf deine Probleme, auf deine Krisen und was alles sollte sein und sollte werden. Oder vielleicht auch so, wie du dir Jesus vorstellst. Hey, der Jesus, der müsste jetzt doch tot im Grab liegen. Oder was auch immer. Und merkst gar nicht, dass Jesus eigentlich schon lange da steht. Und dir wird begegnen. Mit dir wird im Gespräch sein. Wird eine persönliche Begegnung mit dir haben, in die Beziehung eintauchen. Und dann lesen wir weiter. Also die Maria steht da vor dieser Gruft. Sie heult und die Engel haben ihr irgendwie nichts bewegt und jetzt ist Jesus da und sie meint, es ist der Gärtner. Und Jesus stellt in dem Moment zwei Fragen. Und für mich sind das so die zwei Schlüsselfragen in dem ganzen Text inne. Die erste Frage, die Jesus stellt, ist, was weinst du? Ja, auf die einen Seite ist das, glaube ich, schon einfach, hey, Jesus interessiert sich, wie es ihr geht, was sie bewegt, was sie irgendwo getroffen hat. Aber es geht noch tiefer, die Frage. Es ist eine Aufforderung, mal zu überlegen, hey, wieso brüllst du überhaupt? Was ist der Grund für dein Brüllen? Es ist eine Aufforderung, mal einen Schritt zurückzutreten, aus dieser aktuellen Krise heraus, das mal zu betrachten und zu sagen, hey, ja, wieso eigentlich? Wieso, was ist eigentlich das Problem? Was ist überhaupt da vorgefallen? Und mit Jesus ins Gespräch oder darüber, hey, ja, okay, was ist da los? Jesus, was meinst denn du dazu? Wieso überhaupt? Es ist auch ein Stück weit eine Aufforderung, die Krise loszulassen und zu sagen, hey, ich muss mich nicht die ganze Zeit um das herum kreisen und mich nur mit dem beschäftigen. Ich weiss nicht, ob du dich erinnerst, wo du gelernt hast, Auto fahren, wenn es schon passiert ist. Etwas vom Ersten, was man über die gehört von den Fahrlehrern, ist, man sollte dort anschauen, wo man hinfahren will. Also wenn irgendwie, man um eine Kurve fährt, muss man nicht geradeaus in die Bäume schauen, die dort stehen, sondern in die Richtung der Kurve, dass man sie auch schön zielt und verwünscht. Und das ist das, was Jesus da sagt. Wieso brüllst du? Hör auf deine Krise, auf deine Probleme zu schauen. Und nachher später kommt die Einladung, schau auf mich. Schau um die Kurve rundherum. Ganz interessant. Sonst fahren wir am Schluss einfach noch im Baum rein. Und dann die zweite Frage, wo Jesus sagt, wen suchst du? Interessant, Jesus fragt nicht, was suchst du? Weil in Wirklichkeit hat Maria nach einem Was gesucht. Nach einem Gegenstand, nach einem Leichnam hat sie gesucht. Aber Jesus, seine Frage zielt noch jemand anders an. Aber ich glaube, uns geht es manchmal gleich wie der Maria. Wir suchen irgendetwas krampfhaft, vielleicht gerade im Zusammenhang mit unserem Leben, mit unseren Herausforderungen, die wir drinstecken. Was suchst du? Was suchst du? Vielleicht ein Jesus, der einfach kommt und schnell alles verändert oder rettet oder heilt oder neue Umstände schafft, eine Arbeit bringt. Oder suchst du mit Maria einen Gegenstand, der dir hilft, deine rituellen und spirituellen Handlungen vollzuführen, einbalsamieren, trauern? Was suchst du? Ein paar schöne Sprüche, vielleicht nur ein Wunder. Und Jesus zielt auf etwas ganz anderes hin. Und das bewegt mich zutiefst. Und ich glaube, das ist der Kern von dieser ganzen Auferstehungsgeschichte, die wir hier entdecken. Jesus sagt, wen suchst du? Jesus zielt auf eine Person. Und Jesus zielt auf eine Beziehung, auf eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Und ich möchte dich auch fragen, wen suchst du? Komm, kommen wir doch zusammen und sagen, Jesus, wir suchen dich. Wir suchen eine Begegnung mit dir. Wir wollen uns nicht auf unsere Bäume und unsere Probleme fokussieren, sondern Jesus, wir wollen auf dich schauen. Du bist ja auferstanden, du bist ja lebendig. Es gibt ja gar keinen Grund, dass ich mich ums dunkle Grab drehe. Sondern ich darf mich auf dich fokussieren, auf dich schauen. Du bist ja lebendig geworden. Jesus, zeig mir, was du meinst jetzt zu dieser Krise, in dem Innen. Zeig mir, was du vorhast für den nächsten Schritt. Zeig mir deinen Plan, zeig mir deine Perspektive. Und ich möchte dich ermutigen, dass du immer wieder sagst, hey, ich komme bewusst zu Jesus. Jesus hat eine andere Perspektive auf die Sachen. Und ich erlebe das immer wieder. Und sicher können viele, die jetzt da mit dabei sind in dem Livestream, auch sagen, ich erlebe das auch, wie Jesus plötzlich eine neue Perspektive schenkt. Weil Jesus ist grösser als all unsere Probleme. Jesus ist mächtiger als jede Krise, die es gibt. Jesus sieht viel weiter, als wir das jemals könnten, sehen mit unseren Augen. Und Jesus ist viel liebevoller, als dass wir uns jemals könnten vorstellen. Und dann ist ganz spannend, wie es weitergeht. Lassen wir zusammen Vers 16. Könnt ihr auch mitlesen auf der Folie. Jesus spricht zu ihr, Maria. Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heisst Lehrer. Jetzt hat sie ihn endlich erkannt. Und spricht ihn so in ihrer Sprache im Hebräischen an, Rabuni, Lehrer. Aber interessant, was Jesus sagt. Jesus gibt nicht eine Erklärung ab oder etwas anderes, sondern er sagt ihren Namen, Maria. Vielleicht so das Vertraute in der Stimme von Jesus, wenn er das schon vorher gesagt hat, merkt sie, oh, das kenne ich ja, Maria. Das muss ja Jesus selber sein. Und dann heisst es, dass sie sich zu ihm hinwendet. Und wenn man das jetzt aus dem Altgriechischen würde, noch ein bisschen genauer anschauen, dass das Trefor, das kann wirklich auch bedeuten, so hinstürzen. Ich stelle mir das vor, wie sie plötzlich merkt, ah, das ist ja Jesus, nicht der Gärtner. Und sie stürzt zu Jesus an. Und wird ihm vielleicht so, wie die anderen Frauen das gemacht haben, wenn wir weiterlesen, auf die Knie fallen und ihm um die Füße ihn festheben. So krass, was den Namen auslöst. Jesus ruft sie mit dem Namen. Und das will ich dir auch jetzt zusprechen. Jesus ruft auch dich mit deinem Namen. Es gibt so verschiedene Bibelstellen, die das immer wieder zeigen, wie Gott uns bei unserem Namen ruft. Weil er uns persönlich begegnen will. Nicht einfach als irgendein Individuum unter Millionen, sondern dir ganz persönlich. Wer du bist und wie du bist. Im Jesaja 43 steht es so eindrücklich. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Merkst du, wie etwas ganz Persönliches passiert? Jesus begegnet in dem Moment der Maria persönlich. Und Jesus wird auch dir persönlich begegnen. Jesus ruft deinen Namen. Er ruft René, Jasmin, Jacqueline, Rolf. Oder wie auch immer du heisst, du kannst deinen Namen einsetzen. Jesus ruft dich mit deinem Namen, weil er will in eine persönliche Beziehung zu dir hineinkommen. Und dann, Vers 17, lesen wir weiter miteinander. Jesus spricht zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Einige Übersetzungen schreiben da, soll einfach nicht berühren. Jesus ist berührbar gsi, auch mit seinem Auferstehungsleib. Er hat ja dem Thomas gesagt später, hey, komm lang mal in meine Wunden rein, um zu sehen, wer ich bin. Und er hat das Beweis gerade noch einen Fisch gegessen, ein bisschen später dann, dass die Leute sehen, er ist leibhaftig, aber mit dem Auferstehungsleib von ihr. Und ich glaube, es geht noch da mehr darum, wenn Jesus sagt, halte mich nicht fest. Ich glaube, es geht auch noch darum, dass quasi Jesus sagt, hey, jetzt denkst du, ich bin wieder da und es ist alles wie immer und es ist wieder Traute. Jüngerschaftszeit oder was auch immer Maria vielleicht erhofft hat und Jesus sagt, hey, es wird anders kommen, ich gehe zum Vater im Himmel. Es wird Veränderung geben. Halt mich nicht fest in dem Bild, das du von mir hast. Es wird deinen Rahmen sprengen, was jetzt alles kommt und jetzt alles passiert. Und das ist auch eine Ermutigung für mich, zu sagen, hey, ja, Jesus ist grösser. Jesus sprengt auch meinen Rahmen. Ich will Jesus nicht festheben in dem Bild, die ich von Jesus habe, in dem Kästchen, wo ich ihn oft rein tue. Sondern ich will sagen, Jesus, spreng du auch mein Bild. Ich will dich nicht festheben. Du bist mehr und du bist grösser. Und du hast mehr Kraft, als ich mir das jemals könnte vorstellen überhaupt. Deine Dimension ist eine ganz andere Dimension. Eine göttliche Dimension. Ich meine, Jesus, er ist der ewige Gott. Jesus ist jetzt im Himmel und gleichzeitig gegenwärtig da in dieser Welt bei uns. Jesus ist der Retter der ganzen Welt und Jesus ist der, der am Kreuz den Tod besiegt hat. Jesus ist der König über alles. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Jesus nicht versuchen, festzuheben in unseren Gedanken und Vorstellungen, wo er ist. Sondern offen sein und sagen, ja Jesus, danke, dass du mir begegnen willst und jetzt gestalt du die Beziehung. Führ du mich zum nächsten Schritt. Und das macht er auch mit der Maria. Er tut sie jetzt nicht einfach häscheln und bäscheln und trösten und mit den Tüchli Tränen abputzen oder so, sondern er gibt ihr in dem eine neue Perspektive. Lass mal weiter, Vers 17. Da heißt es, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Wow, Jesus schickt sie, dass sie hingeht. Jesus gibt ihr einen neuen Auftrag, quasi einen neuen Sinn. Geh hin, geh ihnen erzählen, wird Zeugin. Du ihnen sagen, hey, Jesus ist wirklich auferstanden, bring ihnen die frohe Nachricht. Das ist so ermutigend. Jesus gibt eine ganz neue Sicht, Jesus gibt einen ganz neuen Weg. Und es ist noch spannend. Die Umstände, die haben sich nicht geändert. paar Minuten in dem Leben von der Maria haben aber alles auf den Kopf gestellt. Ich meine, sie steht immer noch vor dem leeren Grab. Der Stein ist immer noch weggerugelt. Die Tücher liegen noch dort. Aber ein paar Minuten vorher hat sie das angestarrt und hat nicht gewusst, wohin sie gehen soll und was sie machen soll. Aber jetzt ist Jesus in das hineingekommen und hat ihre neue Perspektiven aufgezeigt. Und plötzlich ist alles das andere klein und nebensächlich. Und das, was zählt, ist die Beziehung zu Jesus und der Auftrag, den er hat für sie. Und Maria ist schon vorher Jesus nachgefolgt. Und auch jetzt macht sie es genau gleich. Wir lesen, wenn es weitergeht. Vers 18. Maria Magdala kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hat. Also die Maria, die lässt ihren Rahmen sprengen. Sie ist dem Jesus begegnet, den sie mit Namen gerufen hat, dem auferstandenen Jesus. Und sie merkt, hey, es wird Veränderung geben. Ich hebe ihn nicht fest, einfach so, wie es sein sollte. Aber dort, wo er mich hinschickt, dort gang ich. Sie ist gegangen und hat es den Jüngern erzählt. Sie war die erste Zeugin, die das Jesus gesehen hat. Und die freudige Nachricht hat können weitergeben. Jesus hat sie gesendet, hat ihren Auftrag, einen Sinn, ein Ziel, eine neue Bestimmung gegeben. Neue Hoffnung ist aufgekommen. Und die ist ja weitergegangen, wo Jesus dann in den Himmel gegangen ist und nicht mehr liebhaftig dort war. Und ich möchte auch dich fragen, bist du bereit, das Ja haben zu dem Jesus? Sagen, ja, Jesus, begegne mir. Ich will nicht auf einer sachlichen Ebene nach dir suchen. Was suchst du? Sondern auf dieser persönlichen Ebene. Wen suchst du? Ich will erleben, wie du mich beim Namen rufst. Und ich will immer ganz bewusst wieder neu zu dir kommen, Jesus, und sagen, hey, Jesus, spreng meinen Rahmen. Send mich, wohin willst du mich senden? Jesus, was meinst du zu all meinen Problemen? Sind sie vielleicht gar nicht so schlimm? Hast du vielleicht eine ganz andere Perspektive? Willst du mich vielleicht an einem ganz anderen Ort sehen? Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir mitnehmen in allem inne und mit allem, dass wir in dieser näheren Verbindung sind zu Jesus. Und Jesus sagt, hey, ich brauche dich. Ich brauche Beziehung zu dir. Das ist das, was ich will. Und das ist auch das, was Jesus will. Jesus ist nicht zu der Maria gekommen und hat ihr eine Theorie oder eine Lehre gegeben oder irgendetwas, sondern eine persönliche Beziehung. Wen suchst du? Maria. Maria. Wo stehst du? Was sind deine Herausforderungen? Ich will dich einladen, dem auferstandenen Jesus Raum zu geben. Auf seine Stimme zu hören, wie er deinen Namen ruft. Und offen sein für die Perspektive, die er eingibt. Ich will dich einladen in eine lebendige Beziehung mit Jesus. Wenn du noch nie eine Beziehung mit Jesus angefangen hast, dann kannst du das in einem Gebet Jesus sagen. Jesus, ich will neu umkehren und mich auf dich fokussieren. Nicht auf meine irdischen Sachen, nicht auf die Probleme, nicht auf die Krisen, sondern auf dir als auferstandene Jesus. Ich bitte dich um Vergebung von meinen Schulden, von meinen Sünden, vom Schlechten, vom Bösen. Vergib mir und mach mich zu deinem Kind. Und in dem Moment darfst du ein Nachfolger von Jesus werden, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Und ich will dich ermutigen, immer wieder bewusst zu Jesus zurückzukommen. Schau, es gibt so viele Sachen, wo wir uns jetzt auch in dieser Krise nicht darauf fokussieren. Irgendwelche YouTube-Filmchen. Sachen, die Leute sagen und schreiben oder überhaupt die ganze Krise. Aber ich will dich sagen, schau nicht auf das, sondern schau auf Jesus. Orientiere dich an ihm und lass ihn ein, dass er mit dir ist. Und vielleicht einen ganz neuen Fokus auf etwas legt. Dich vielleicht irgendwo hinsendet, wo du nicht gedacht hättest. Ich glaube, Maria hat nicht damit gerechnet, dass sie als erstes zu den Jüngern gesendet wird und dass sie Augenzeugin sein darf. Aber sie ist hingegangen. Und sie war offen und bereit dazu gewesen. Lass uns miteinander beten. Jesus, danke, bist du auferstanden und willst du uns begegnen, ganz persönlich. Danke, Jesus, rufst du mich mit meinem Namen. Und bin ich nicht für dich einfach einer unter vielen, sondern sprichst du mich ganz persönlich an, sprichst du jeden von uns ganz persönlich an, mit dem Namen. Und Jesus, wir wollen dich einladen. Spreng du den Rahmen, den wir oft setzen. Spreng du unsere Perspektiven, die wir oft auf unseren Problemen und auf unseren Schwierigkeiten haben. Auf unseren Krisen. Und Jesus, wir wollen dir das bewusst anlegen. Nehmen wir uns einfach eine halbe Minute Zeit, leg Jesus in deinen Wort das an, deine Probleme, deine Krise, deine Herausforderungen, deine Schwierigkeiten. Leg Jesus in deinen Wort an und bitte ihn, dass er reinkommt mit seiner Perspektive und mit seiner Beziehung. Einfach eine halbe Minute jetzt für dich. Ja, Jesus, all die Sachen legen wir dir an. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du grösser bist. Jesus, du bist mächtiger. Jesus, du bist lebendig und heute wirksam. Mit der gleichen Auferstehungskraft bist du jetzt bei uns am Werk. Und danke, Jesus, dass wir den Fokus auf dich dürfen haben und du mit uns bist. Und wir wollen dich bitten, mach unser Herz offen für deine Perspektive und für deine Sendung, die du uns hinschickst. Wir wollen deine Zeugen sein, wir wollen auch deine Boten sein. Und Jesus, wir wollen die persönliche Beziehung mit dir jeden Tag wieder neu leben. Amen.